Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
Willkommen zum Gesundheitsgespräch mit Klaus Schneider am Mikrofon. Liebe geht durch den Magen, aber mir kann sich auch ganz schnell was auf den Magen schlagen. Ganz oft haben Schmerzen im Magenbereich aber auch einfach damit was zu tun, was ich vorher zu mir genommen habe. Und dann kann es drücken, ziehen oder auch bis zum Hals rauf brennen. Manch einer greift dann zum Hausmittel oder zum Schnapsal. Dann gibt sich's vielleicht wieder, vielleicht aber auch nicht. Was sagt die Medizin? Im Studio begrüße ich dazu die Internistin und Notfallmedizinerin Dr. Waschma Safi. Grüße Sie, Frau Dr. Safi.
Guten Morgen, Herr Schneider.
Frau Dr. Safi, wie immer schauen wir am Anfang des Gesundheitsgesprächs erstmal ganz allgemein auf das, worüber wir reden wollen. In dem Fall der Magen. Wofür ist der eigentlich gut?
Also wir wissen ja letztendlich, ist es, wie Sie gerade schon angedeutet haben, ein Organ, das uns doch über den Tag hinweg sehr häufig beschäftigt. Das hat einfach wegen der Nahrungsaufnahme natürlich. Ja, wenn man sich den Speisebrei so vorstellt, der wird ja so im Mund zerkaut, schon angedaut, geht durch die Speiseröhre, durchs Zwerchfell durch, da ist so eine Öffnung für die Speiseröhre, in den Magen. Und was macht der Magen dann damit? Auf der einen Seite zerkleinert er, also bewegt er ihn sozusagen fort, dann verdaut er vor allem Eiweiße weiter. An, ist auch ein Speicherorgan, also bis zu 1,5 Liter kann so ein Magen fassen. Mhm. Sie können sich das vorstellen wie so ein Luftballon mit praktisch außenrum Muskeln. Ne? Das heißt, es kann sich dehnen, das kennt man, wenn man zu viel gegessen hat, dann spürt man diese Dehnungsrezeptoren an der Magenwand. Was es aber auch ist, es hat auch andere, etwas unterschätztere Funktionen, es ist ja auch immunologisch aktiv, weil Sie können sich vorstellen, auch wenn man mal was isst, was verdorben ist oder so, versterben wir daran nicht gleich akut. Ja? Das hat natürlich damit zu tun, dass der Magen natürlich schon einen Schutzwall auch gegen Bakterien zum Beispiel hat. Also schützt uns vor Keimen, verdaut die Nahrung, transportiert diese weiter und zerkleinert sie und speichert auch.
Aber Sie haben es eingangs schon gesagt vor der Sendung, es ist auch ein ganz schönes Sensibelchen, so ein Magen, der kann gereizt werden, das mag er gar nicht. Sodbrennen, Druck, Übelkeit, woher kommen diese Magenbeschwerden? Das ist unser Thema heute. Rufen Sie uns an 0800 246 2469, die Nummer ins Gesundheitsgespräch. Frau Dr. Safi, wenn ich zu Ihnen kommen würde in die Praxis und sage, dass ich Magenbeschwerden habe, was vermuten Sie dann und wie gehen Sie vor?
Also zuerst wäre ich beeindruckt, dass Sie direkt erkannt haben, dass es der Magen ist und nicht das Herz, weil das sehen wir, Sie haben ja eingangs erwähnt, ich bin auch Notfallmedizinerin, das sehen wir sehr, sehr häufig, weil in dem Bereich, wo man den Magen sozusagen spürt, ist ja noch ein bisschen mehr, vor allem das Herz. Und das so auseinanderzuhalten, ist gar nicht so einfach. Mhm. Aber wenn Sie jetzt natürlich dann schon sagen, okay, es ist, ich würde Sie dann weiterfragen, ja, ob das zum Beispiel vom Essen abhängig ist, ob Sie rauchen, ob Sie Alkohol trinken, ob es das in der Familie gibt, was es da für Vorerkrankungen gibt, was sie für Medikamente einnehmen. Das wären sozusagen erstmal so die ersten Schritte, wo man versucht zu eruieren, ob es dafür Auslöser gibt oder nicht. So ein kleiner Punkt, der vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen. Häufig ist, wenn es eher vom Magen oder der Magensäure ausgeht, man zum Beispiel so einen Reflux hat, ein bisschen zu unterscheiden vom Herzen, auch nicht immer 100%, aber wenn es lageabhängig ist. Also wenn es im Liegen, wo dann kann man sich vorstellen, die Säure nach oben wieder fließt, das Brennen schlimmer wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es nicht das Herz ist, sondern dass es eher vom Magen kommt. Also das sind so Fragen, die ich Ihnen erstmal stellen würde.
Gut, also dann würden wir vermutlich drauf kommen, dass mein Herz in Ordnung ist. Sie müssen da jetzt nicht unbedingt gleich ein EKG mit mir machen, oder, um das auszuschließen?
Ach, das kommt drauf an. Wenn ich da wirklich ganz sicher sein kann, würde ich es wahrscheinlich drauf verzichten. Aber prinzipiell Schmerzen hinterm Brustbein sind immer, man muss immer von dem Gefährlichen ausgehen.
Also ich würde jetzt vermutlich, ich habe jetzt einen hypothetischen Fall, ich würde jetzt sagen, ich habe grundsätzlich so Bauchweh, sage ich mal profan. Und wenn ich dann was esse, wird es erstmal ein bisschen besser.
Das klingt jetzt natürlich schon so, da kann man schon einen kleinen Verdacht äußern. Ja? Und zwar, vielleicht kann ich das nochmal erklären. Ich hatte ja eingangs so ein bisschen die Anatomie erklärt, was der Magen so macht. Was das große Problem ist, warum wir ihn so häufig spüren. Auf der einen Seite ist er ja so aggressiv, ja, dass er Bakterien abtöten kann, dass er Nahrung zersetzen kann, aber er soll sich selbst ja nicht abtöten und zersetzen. Das heißt, da muss immer so ein Gleichgewicht gegeben sein zwischen so einer schützenden Schleimhaut, die den Magen praktisch bedeckt und aber der aggressiven Magensäure, die den Job erledigt. Ja. Und dann kann es natürlich sein, wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, ja, dass dann praktisch man der Magen sich selbst in Anführungsstrichen, das klingt jetzt sehr dramatisch, andaut, ja, also sich an sich selber was kaputt macht, obwohl er das nicht sollte. Und es ist zum Beispiel häufig, dass man das im nüchternen Zustand mehr spürt, ja, wenn da sozusagen, wie wir auf Deutsch sagen, ein Geschwürf zum Beispiel.
Also nüchtern im Sinne von, ich habe noch nichts gegessen.
Genau, da spürt man das meistens etwas stärker. Und das kann zum Beispiel mal so ein Hinweis, es muss nicht gleich ein ausgewachsenes Geschwür sein, aber zumindest eine Magenschleimhautentzündung. Ja, das ist sowas, was sehr häufig ist. Und, ja.
Das ist, im Endeffekt ist das mit dem Magen ja nicht so dramatisch, weil also ich merke es halt schon so ab und zu, aber viel schlimmer sind ja meine Knie.
Ach so, was ist denn mit Ihren Knien?
Ja, die Knie sind ziemlich im Eimer und da nehme ich halt Ibuprofen.
Dann sind wir ja schon beim Thema, weil ich hatte ja schon gesagt, die Magenschleimhautentzündung, da hatten wir so ein bisschen den Verdacht, die unterteilt man so in Typ A, B, C. Ja, A ist Autoimmun, das ist so das Seltenste, B ist bakteriell, da gibt es ein bestimmtes Bakterium, über das wir dann noch sprechen können, und C ist chemisch sozusagen und das ist eben Medikamente. Und die großen Stars in dem Bereich sozusagen, die wirklich nicht gut für die Magenschleimhaut sind, sind die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika. Ja, wo es nur Ibuprofen oder eben das Aspirin und Cortison sind auch nochmal so Kandidaten, die Ihnen praktisch dieses Gleichgewicht aus Magenschleimhaut, Magensäure durcheinander bringen. Und dann hätten wir eigentlich fast schon eine Verdachtsdiagnose bei Ihnen.
Nämlich?
Eine NSAR-induzierte Gastritis, eine Magenschleimhautentzündung, die durch dieses Ibuprofen verursacht
Und dieses NSAR, das steht eben für diese Medikamente.
Nicht-steroidales Antirheumatikum, genau.
Also ich habe zum Glück, das war ein hypothetischer Fall, sowohl meinem Magen als auch meinen Knien geht's gut, aber vielleicht haben Sie ja Probleme, dann rufen Sie uns an 0800 246 2469. Die Knieprobleme sind uns heute egal, aber wenn Sie es mit dem Magen haben, dann können Sie sich melden. Und die Frau Meier hat das zum Beispiel gemacht. Hallo Frau Meier.
Ja, grüß Sie, danke, dass ich drankomme.
Aber gern.
Hallo.
Hallo, grüß Sie. Bei mir geht es um Folgendes. Ich bin 60, gesund, nehme keine Medikamente, aber in den letzten 3 Jahren hat sich bei mir eine verminderte Enzymproduktion sozusagen ergeben. Also das sind teilweise weniger Pankreasenzyme oder weniger Enzyme im Dünndarm, also unterschiedlich. Und ich nehme dann Enzyme und dann klappt das auch mit der Verdauung, dann liegt das Zeug nicht im Magen etc. Und ich habe festgestellt, dass das bei mir auch stressassoziiert ist. Das heißt, wenn ich viel Stress habe, viel Aufregung, dann klappt es auch mit den Enzymen anscheinend weniger. Und meine Frage ist es tatsächlich, was kann ich denn sonst noch tun, außer enzymreich essen, damit die Enzymproduktion regelmäßiger funktioniert in meinem Alter?
Ja, Frau Meier, jetzt muss man kurz dazu sagen, dass Verdauung nicht gleich Verdauung ist, was Sie jetzt so ein bisschen angesprochen haben. Also wir haben jetzt bei der Anatomie vorhin so ein bisschen beim Magen dann einfach mal Stopp gemacht. Aber ich kann das kurz nur, um Ihren Fall so ein bisschen zu erklären, einen kleinen Tick weiterführen. Also nach dem Magen geht es sozusagen in den 12-Finger-Darm, Dünndarm und Dickdarm. Ja, so im Dickdarm werden halt vor allem die Ballaststoffe und im 12-Finger- und Dünndarm so vor allem Fette. Ja, und das passiert eben dadurch, dass zum Beispiel die Gallensäuren zugefügt werden auf dem Weg, ja, diesem Nahrungsbrei, die bei der Fettverdauung helfen, oder eben auch die Pankreasenzyme, also die Bauchspeicheldrüsenenzyme. Ja. Das heißt, es passiert alles hinterm Magen. Das macht sozusagen nicht der Magen, sondern das passiert ein bisschen später. Jetzt ist das Problem mit diesen Pankreas, also diesen Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse, mit diesen Bauchspeicheldrüsen, dass es ganz viele Menschen gibt, die aufgrund von chronischen Entzündungen oder weil die Bauchspeicheldrüse entfernt wurde und ähnliches, diese Enzyme einnehmen müssen. Und im Endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon so das Effektivste, weil die sind auch nicht, diese nebenwirkungsarm eigentlich. Ja. Was man nochmal machen kann, ist, dass man so ein bisschen schaut mit den Verträglichkeiten. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie weniger Fett zu sich nehmen, dass sie vielleicht das Gefühl haben, dass sie besser verdauen, ja, weil sie dann vielleicht nicht so viel von diesen Enzymen brauchen. Ja. Oder beziehungsweise wenn Eiweiße oder Kohlenhydrate, also sie könnten, glaube ich, mit den Nahrungsbausteinen nochmal so ein bisschen spielen.
Okay, also genau. Fettarm praktisch,
ja, genau.
Gar kein Fett tatsächlich.
Ja.
Und es ist immer so wellenmäßig. Also ich sag mal, es gibt mal 2-3 Monate, da kann ich essen, was ich will und das ist alles prima. Und dann plötzlich ad hoc, fast über Nacht, liegt das Essen im Magen und es wird nicht mehr verdaut. Ich nehme da aber auch nicht zu oder so. Mein Stuhlgang ist auch normal, also alles okay, aber einfach dieses Steingefühl dann im Magen oder teilweise auch weiter unten dann im Dünndarm.
Ja, genau. Ja. Also leider wüsste ich jetzt nicht, was praktisch so richtig diese Enzyme anregt. Das Einzige, wie gesagt, man kann sie ersetzen und es gibt aber auch was, ich weiß nicht, wo ich nicht weiß, ob sie schon mal probiert haben, es gibt auch so Prokinetika, also das heißt so, es gibt Substanzen, die sind eigentlich auch, soweit ich weiß, frei verkäuflich, die sozusagen die Darmtätigkeit anregen. Ja, dass das praktisch so ein bisschen schneller durchflutscht, in Anführungsstrichen.
Genau, die hab ich auch immer mal ab und zu.
Genau, also das wäre vielleicht noch was.
Auch, ja, genau. Aber ansonsten würden Sie sagen, es hängt auch einfach mit dem Alter zusammen, oder?
Nee, also nicht zwangsläufig. Nee, also ist nicht bei jedem so. Tatsächlich nicht. Also das ist nicht praktisch fest, dass das mit dem Alter alles weniger wird und die Verdauungsenzyme dann wegfallen oder so.
Oh, okay. Genau.
Und Frau Meier, führen Sie da vielleicht auch Tagebuch? Also schreiben Sie sich auf, was Sie wann gegessen haben, um das so ein bisschen rückverfolgen zu können, um vielleicht so ein bisschen
Ja, tatsächlich schon. Und es hängt bei mir vornehmlich nicht mit dem Essen zusammen, sondern es ist wirklich Stress assoziiert. Das hat mein Tagebuch ergeben.
Ja.
Genau.
Ja. Das heißt, Sie müssen an der Stressschraube drehen.
Vermutlich, ja. Liegt nahe, genau.
Das ist aber gar nicht so von der Hand zu weisen, Frau Dr. Safi, oder? Dass das zusammenhängt? Also sprich, ich sage jetzt einfach mal, Meditation geht auch auf den Magen?
Nee, genau, also die Meditation ja nicht,
im positiven Sinne,
genau, geht sie auf den Magen. Das ist tatsächlich so, also jetzt gerade das Magen-Darm-System ist stark innerviert, also hat sehr, sehr viel Nerven. Vom Sympathikus, Parasympathikus hat man vielleicht mal gehört, das vegetative Nervensystem. Und es ist tatsächlich so, dass Stress einem zum Beispiel Magengeschwüre machen kann. Also das ist praktisch keine Einbildung. Also das ist wirklich ein sehr sensibles Organ, auch eben weil es so gut innerviert ist und auf den Verdauungstrakt. Man kennt es ja auch, wenn man gestresst ist, dass man Durchfall zum Beispiel kriegt. Gibt es welche, dann gibt es andere, die kriegen Magenschmerzen. Also das hat wirklich einen stark nachgewiesenen Effekt.
Und dann scheinbar auch auf die Enzymproduktion.
Also das, wie gesagt,
indirekte Wege, ich mal, oder?
Ja, also wie gesagt, für das mit der Enzymproduktion hätte ich jetzt im ersten Moment keine Studie im Kopf, die mir sofort einfallen würde. Heißt aber nicht, dass es die nicht vielleicht gibt.
Okay, gut.
Frau Meier.
Mal Bescheid, ja.
Gut. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Schönen
alles
Tag
Gute.
Noch.
Tschüss.
Ihnen auch. Ja, wiederhören. Und da wir gerade beim Essen waren, Frau Dr. Safi, würde ich gerne einen Herrn dazu nehmen, der wissen möchte, welche Rolle denn der Zeitpunkt des Essens spielt. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Hier.
Hallo.
Grüße.
Ja, hier ist mein Name. Ja, Frau Safi, ich hätte die Frage, und zwar, wann ist eigentlich der optimale Zeitpunkt für die Essenseinnahme?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen von den Beschwerden ab. Ja? Also was ich Ihnen so ein bisschen sagen kann, gerade schweres Essen vorm Schlafen gehen. Ja, das fördert sozusagen, dass sie diesen Reflux, ja, also dieses Sodbrennen, dass die Magensäure nach oben schwappt sozusagen. Ja, das fördert es. Das heißt, man empfiehlt, es fällt so gerade bei Menschen, die unter Sodbrennen und Magenschmerzen und ähnlichem leiden, empfiehlt man immer genügend Abstand zwischen, also mit genügend Abstand sind 3-4 Stunden gemeint, ja, zwischen Schlafen gehen und Abendessen. Und das Essen sollte dann auch leicht sein. Also jetzt nicht jetzt die Schweinshaxe am Abend direkt und dann ins Bett. Ja, das ist also jetzt so ein bisschen überzeichnet. Das ist sozusagen schlecht. Ja, also es gibt jetzt keine richtigen Empfehlungen fürs Mittagessen oder so. Es gab mal so Studien und Versuche, wo Menschen mit Magenschmerzen oder die so einen Reizmagen hatten, wo man gesagt hat, naja, so immer wieder kleine Snacks zwischendrin beruhigt das so ein bisschen. Aber die Studie war dann nicht praktisch so, dass sie in eine Expertenempfehlung übergegangen ist. Ja, aber das sind so die Ideen, die da sind. Wo man sich einig ist, ist, dass man das schwere Abendessen praktisch weglassen sollte.
Ja gut, Frau Safi. Ich habe also selber keine Probleme, esse aber immer sehr spät. Meistens Salat erst ab 11 Uhr.
Ja.
Habe aber keine Probleme. Ich meine, ist es schlecht oder weniger schlecht?
Nee, also Ihre Frage, glaube ich, zielt so ein bisschen darauf ab, ob Sie sich praktisch prophylaktisch schon was falsch machen, was Ihnen später auf die Füße fällt. Ja, das, ich glaube, meinen Sie, oder? Dass
Nein,
ja vielleicht später
eigentlich,
krank
man
werden.
Hört ja immer, dass man eben abends nichts mehr essen soll. Und ich war beruflich immer viel unterwegs mit viel Zeitverschiebung pro Woche. Und der Magen weiß das ja gar nicht, ob ich jetzt hier irgendwo in Asien bin oder sonst was. Und ich passe mich da immer der Ortszeit an. Da gibt es ja keinen so festen Essenszeitpunkt.
Aber gehen Sie denn gleich nach dem Abendessen ins Bett?
Eigentlich schon, weil ich dabei einschlafe.
Aha, okay.
Ja, nee, aber es macht, also kann ich Ihnen sagen, also per se, wenn Sie es gut vertragen und damit kein Problem haben, ist das nicht schlimm. Sie fördern jetzt dadurch nicht eine Magenschleimhautentzündung.
Aber es gibt durchaus viele Menschen, die sagen würden, um Gottes Willen, das wäre für mich der Untergang. Ja. Ich könnte dann nicht gescheit einschlafen oder wie auch immer. Insofern ist es kein Wunder, dass man sagt, besser nicht so spät essen. Aber wenn das für Sie keine Rolle spielt, so interpretiere ich das jetzt, dann machen Sie es ruhig so weiter.
Ja gut, ich mache das ja auch schon jahrelang. Mhm. Und da hätte ich noch eine Frage. Es gibt ja dieses Yakult. Hat das irgendwie einen Einfluss oder ist das zu empfehlen?
Das
oder?
Sind diese Probiotika, oder?
Ja, ich glaube, so kleine Gläschen.
Ja, also das ist so ein Forschungsgebiet, das in den letzten 3-4 Jahren richtig heiß ist. Also da kann ich vielleicht ein paar Worte, ist jetzt nicht ganz das Thema, weil es eher den Darm betrifft, ja, weil die Bakterien ja praktisch nicht im Magen sich ausbreiten, sondern eher im Darm. Also es ist tatsächlich so, es gibt jetzt Studien, die zeigen, dass je nachdem, wie dieses Darmmikrobiom aufgebaut ist, Patientinnen zum Beispiel eher Blutdruck entwickeln oder nicht, Bluthochdruck. Mhm. Ja, also diese, da man lernt, das ist praktisch ein Feld, das wir gerade sehr groß erschließen, wo wir immer mehr Daten herausfinden und eben herausfinden, dass eben je nachdem, mit welchen Keimen der Darm besiedelt ist sozusagen, man entsprechende Prädispositionen für bestimmte Erkrankungen bekommt. Also dementsprechend ob jetzt dieses genaue Produkt, was Sie jetzt erwähnt haben, wie das zusammengesetzt ist und ob das gut ist oder nicht, kann ich Ihnen jetzt auf den ersten Blick nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, so prinzipiell diese in der Drogerie erhältlichen Darmkeime oder Sanierungen und so, ich finde das nicht so schlecht.
Ja, das kann man ja überall kaufen.
Genau.
Ja gut, das wäre es denn eigentlich. Wunderbar. Dann kann ich ja weiterhin spät essen.
Genau, guten Appetit.
Genießen Sie es. Danke für Ihren Anruf.
Ja gut, ich bedanke mich auch.
Danke,
Wiederhören. Auf Wiederhören. So, weil Sie es erwähnt haben, Frau Dr. Safi, hätte ich gerne gewusst, was ist ein Reizmagen?
Ja, schwieriges Thema. Also es ist so, es gibt mittlerweile so eine europäische Expertenkommission, die auch dazu tatsächlich Leitlinien rausgibt, weil das war sehr, sehr lange so sehr unspezifisch. Es sind Patientinnen damit nicht ernst genommen worden. Und was ja auch immer schnell passiert, ist ja so diese Psychoschiene. Ja, also weil man weiß tatsächlich, dass der Reizmagen auch wirklich mit Depressionen und Ähnlichem unter anderem vergesellschaftet ist. Das heißt nicht, dass das der Grund dafür ist.
Mhm. Aber jemand, der einen Reizmagen hat, was auch immer das ist, da kommen wir gleich noch drauf, hat vielleicht auch mal Depressionen.
Genau. Also das sind so Daten, die wir mittlerweile haben, dass das mit bestimmten Erkrankungen auch einhergeht sozusagen. Man hat das jetzt so ein bisschen relativ genau definiert, was das ist. Ja, das ist so praktisch ein schnelles Sättigungsgefühl, praktisch ein Unwohlsein nach dem Essen, Magenschmerzen und überhaupt dieses epigastrische, also dieses Magenbrennen. Ja, das ist so dieser Symptomkomplex, der jetzt, man nennt es praktisch in der Fachliteratur funktionelle Dyspepsie. Das ist einfach der Reizmagen. Ja, das kann man tatsächlich diagnostizieren, aber dafür muss man vorher andere Sachen ausgeschlossen haben. Also es ist schon so ein bisschen auch eine Ausschlussdiagnose. Ja? Also man muss sicher sein, dass eben keine Helicobacter pylori-Besiedlung zum Beispiel der Magenschleimhaut vorliegt. Also
das ist so ein Bakterium, das auch für Magenschmerzen sorgt.
Und für Magenkrebs und anderes und schlimmer, genau. Ich hatte, wenn Sie sich erinnern, eingangs Typ A, B, C, also B, das Bakterium, das ist genau dieses. Man muss das ausschließen, ja, dass das praktisch nicht vorliegt oder beziehungsweise nicht eine Magenschleimhautentzündung. Also man muss schauen, dass man mit einer Magenspiegelung sieht, okay, die Magenschleimhaut sieht in Ordnung aus, das ist nicht bakteriell besiedelt und nichts, aber diese Beschwerden sind da. Ja? Und dann nähert man sich sozusagen dieser Diagnose.
Und was kann man denn dann tun?
Ja, also da gibt's, da sind ganz, ganz viele Studien gelaufen. Ja, und im Endeffekt, worauf diese Experten oder die Europäische Expertenkommission sich jetzt geeinigt hat, ist zu sagen, dass die Protonenpumpeninhibitoren, ja, das ist dieses, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen darf, Pantozol, Omeprazol, also das, was mit Ol immer hinten endet, dass die effektiv sind.
Das sind Tabletten, die man einnehmen muss auf nüchternen Magen, glaube ich. Und die sorgen dafür, dass die Magensäure nicht ganz so stark ausgebildet ist.
Genau. Das verändert sozusagen dieses Gleichgewicht zwischen Schleimhaut und Säure wieder eher zugunsten der Schleimhaut sozusagen.
Jetzt hat mir meine HNO-Ärztin neulich aber erzählt, dass ich das nicht auf Dauer nehmen darf.
Ach, und warum nicht?
Das muss man ausschleichen. Also die Diagnose war Reflux und es war erst höher dosiert, morgens und abends und dann Nur noch morgens in einer niedrigeren Dosierung und das 6 Wochen lang und dann bitte nicht mehr.
Ja, also es ist tatsächlich so, für die meisten Entitäten im Magen, also mit Entitäten meine ich Erkrankungen, ja, ob das ein Reflux ist oder eine Magenschleimhaut, sind es umschriebene Therapien, ja, über bestimmte 4 Wochen, 8 Wochen in bestimmten Dosierungen. Es gibt aber tatsächlich auch Patienten, die das dann irgendwann auch ein Leben lang nehmen müssen, zum Beispiel, weil sie schon mehrere Magenblutungen hatten, aber Aspirin zum Beispiel einnehmen müssen. Ja, und dann würde man denen praktisch, die würden das wahrscheinlich dann auch lebenlang nehmen müssen. Und da gab es sehr, sehr, sehr viele Kontroversen um dieses Medikament. Ja, da hieß es mal, ja, das macht die Niere kaputt. Dann hieß es, es macht die Knochen kaputt. Also da war schon so einiges dabei und da ist sicher ein bisschen was auch dran. Aber man muss ganz ehrlich sagen, im Endeffekt, also die Datenlage ist jetzt so, mit den Knochen zum Beispiel. Ja, man hat immer gesagt, dass die Knochen werden dünner, wenn man sehr lange das einnimmt. Es ist aber in den Studien nicht nachgewiesen, dass Patientinnen, die sehr, sehr lange oder ihr Leben lang Pantozol einnehmen, dass sie mehr Knochenbrüche haben. Das ist, jetzt hat das einfach nicht hergegeben. Ja. Das heißt, im Endeffekt ist es ein Medikament, das relativ nebenwirkungsarm ist.
Vielleicht ist genau das der Grund, was Sie eben beschrieben haben. Vielleicht ist genau das der Grund, warum unsere Anruferin Brigitte immer Unterschiedliches hört. Ich grüße Sie.
Hallo, grüß Gott, Frau Dr. Safi und Herr Schneider. Gell?
Grüße, ja,
hallo.
Genau.
Grüß Gott. Sie, ich habe eine Frage. Und zwar, das ist so, also meine Tochter hat Medikamente und die hat Magenschutz verschrieben gekriegt und ich nehme auch Medikamente ein und ich habe keinen Magenschutz dazu gekriegt. Und jetzt würde mich mal interessieren, wieso bei manchen Magenschutz verschrieben wird und bei manchen nicht und ob das eigentlich, liegt das an den Medikamenten, die man nimmt oder genau, und was das für und wider von Magenschutz, also Omepmut oder was man verschrieben kriegt.
Also genau, wunderbar. Also unter Magenschutz versteht man eben genau diese Medikamente, von denen Sie gerade gesprochen haben, ja. Frau Dr. Safi, Pantoprazol etc., wie sie heißen. Manchmal heißt es, soll man was dazu nehmen vorher, manchmal nicht. Woran liegt's?
Genau, also die Frage war ja, warum man praktisch manchmal diesen Schutz verschrieben bekommt und manchmal nicht. Also das ist tatsächlich so ein bisschen ein Thema, was jetzt auch in der neuen Leitlinie diskutiert worden ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass man sagt, wenn Risikofaktoren vorliegen. Also, man würde praktisch nicht jedem Menschen, der Aspirin einnimmt, zwangsläufig, einfach weil sie sich müssen sich die Kosten, die das verursacht und wie gesagt, wahrscheinlich nicht nötig, auch bei jedem, ja, lebenslang dazu Pantozol. Weil Aspirin nimmt man ja lebenslang, wenn man es als Prophylaxe für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt nehmen muss, nimmt man das für immer. So. Dann wäre ja die Konsequenz zu sagen, den Magenschutz jetzt auch ein Leben, das ganze Leben. Und so macht man das nicht. Man macht es abhängig von Risikofaktoren. Ja, was ist zum Beispiel ein Risikofaktor? Alter, ja, also wenn man zum Beispiel über 60 ist, aber das alleine würde noch nicht reichen. Zum Beispiel, was auch ein Risikofaktor ist, wenn man schon mal eine Blutung hatte, eine Magenblutung und dann Aspirin lebenlang nehmen muss, dann würde man den Magenschutz dazu nehmen. Ja? Das heißt, man würde für jeden Patienten sein individuelles Risikoprofil anschauen und danach entscheiden, ob der jetzt praktisch den Magenschutz dazu braucht oder nicht. Davon würde das abhängen.
Und das scheint bei Ihnen und Ihrer Tochter eben auch so zu sein. So verstehe ich das jedenfalls.
Ja, also ich nehme praktisch ja auch schon über 10 Jahre jetzt die Medikamente. Meine Tochter ist schon länger, aber die hat eben Magenschutz und ich habe keinen Magenschutz.
Und Sie nehmen das gleiche Medikament?
Nee. Meine Tochter nimmt was gegen Epilepsie. Also praktisch 18 Jahre jetzt. Und ich habe jetzt das Tagritin, also Bexarotene, ist da der Wirkstoff, und halt Etoroxin und Ezetimib. Genau, aber ich denke, dann wird es wahrscheinlich an die Medikamente.
Ja, ach so, das, genau, Entschuldigung, das hatte ich jetzt am Anfang so ein bisschen gesagt, dass es vor allem diese nicht steroidalen Antirheumatika sind, Aspirin und Cortison. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind so die häufigen, wo man wegen dem Magenschutz evaluieren muss. Jetzt bei einem Statin zum Beispiel, ja, bei den Statinen ist sogar gezeigt worden, also Ezetimib ist ein, also ist kein Statin, ja, das ist ein Fettsenker.
Genau. Ja.
Aber jetzt bei den Statinen, die mit, kennen Sie Simvastatin und so, da ist sogar das Gegenteil gezeigt worden. Da ist gezeigt worden, dass das protektiv bei einem Reflux ist. Das heißt, es hängt natürlich vom Medikament ab, das Sie nehmen. Also Sie müssen nicht denken, dass Sie mit jedem Medikament, das Sie nehmen, dass jedes die Magenschleimhaut angreift und Sie für bei jedem sozusagen einen Schutz dazu brauchen.
Okay, ich habe jetzt eher gedacht, bei mir mit dem Tagretin und Beta-Rodin, das ist ja eher das Heftigste, wo ich mir gedacht habe, dass man da eher einen Magenschutz geben müsste. Aber wenn Sie sagen, das ist in Ordnung so, dann ist das in Ordnung so.
Genau, es hängt von Ihrem Risiko ab, ja?
Na, schauen Sie, alles gut.
Okay.
Ja?
Ja, also vielen Dank, Frau Dr. Sasi. Sie haben mich sehr beruhigt und Herr Schneider, und alles Gute für Sie auch.
Danke.
Danke.
Ja.
Tschüss.
So, ja, jetzt ist aber schon mehrfach dieses Wort gefallen. Reflux, dem wollen wir uns doch jetzt mal widmen. Und zwar würde ich das gerne in Zusammenarbeit mit Frau Viehbacher machen. Hallo, Frau Viehbacher.
Grüß Gott.
Sie kennen das mit dem Reflux?
Ja, ich kenne das tatsächlich seit meiner Kindheit. Habe ich einen angeborenen Reflux. Ich selber bin jetzt 67 Jahre und bin mehr oder weniger mit Natron groß geworden, weil das beim Auftreten des Sodbrennens immer geholfen hat.
Mhm.
Ich hatte jetzt vor einem Jahr aufgrund von heftigen Sodbrennen einen Hustenanfall und bin dann ohnmächtig geworden. Daraufhin wurde dann eine Magenspiegelung vorgenommen und ein 5 cm langer Riss im Zwerchfell festgestellt, der den Reflux, so man mir sagte, auch noch begünstigt. Jetzt hat der Gastroenterologe mir dann zwei Optionen genannt. Die eine wäre, den Riss über eine komplizierte OP zu schließen oder halt für den Rest meiner Tage Pantoprazol zu nehmen, was ich ja punktuell in meinem Leben immer schon genommen hatte, dann wieder abgesetzt. Und also einstweilen ist es so, dass ich ohne Pantoprazol, das ich täglich in der Früh nehme, nicht auskomme. Mich würde jetzt interessieren, wie diese OP bewertet wird, weil das für mich schon sehr kompliziert geklungen hat.
Ja, also das ist wahrscheinlich, Frau Viehbacher, ich erkläre kurz noch, weil wir noch nicht so viel über den Reflux geredet haben, so ein bisschen für die HörerInnen, was das ist, ja? Also im Endeffekt ist, kann man sich vorstellen, ich hatte ja am Anfang gesagt, die Speiseröhre tritt ja praktisch durch so eine Öffnung, durchs Zwerchfell durch und dann beginnt so der Magen dahinter. Und nach dem Durchtritt schließt sich der Magen in so einem spitzen Winkel, Hisswinkel nennt sich das an. Die Idee, warum die Natur das so gemacht hat, ist genau deswegen, ja, damit die Magensäure nicht so einfach hat, nach oben zurückzufließen, ja, wenn das praktisch so spitzwinklig da reingeht.
Weil im Magen kann die Magensäure nichts Böses an, nichts Böses tun, außer das, was sie soll, nämlich die Speise verdauen. Aber in der Speiseröhre hat sie eigentlich nichts verloren, da tut sie weh.
Genau, da hat sie nichts verloren, die greift sie an, ja, weil die hat diese schützende Schleimhaut nicht, wie der Magen sie hat. Und jetzt gibt es eben diese Erkrankung, ja, wenn dieser Winkel nicht gut ist, wenn sehr, sehr viel Magensäure produziert wird, dass die einfach auf gut Deutsch gesagt nach oben schwappt. Ja, und das ist dieser Reflux.
Ja.
Und was macht der? Also es gibt Sachen, die den Reflux fördern. Jetzt bei Ihnen, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Sie haben ja ein anatomisches Problem. Aber normalerweise, wenn eine Patientin kommen würde und sozusagen sagen würde, das beschreiben würde, ganz typisch, ja, ich habe da Sodbrennen, besonders nach dem Essen, im Liegen wird schlimmer, das zieht so nach oben, ja, dann würde man so erstmal allgemeine Maßnahmen empfehlen. Also Alkohol weglassen, Rauchen aufhören, Essgewohnheiten, da sind wir vorhin schon mit den fettreichen Abendmahlzeiten drauf eingegangen. Oberkörper so ein bisschen erhöht zu schlafen, das könnte man Ihnen auch im Übrigen empfehlen.
Ja, das mache ich seit Jahren.
Genau, wenn Patienten, die sehr dick sind, also da sagt man auch, da würde man auf jeden Fall eine Gewichtsreduktion empfehlen. Es gibt auch bestimmte Medikamente, die den Reflux nochmal verschlimmern. Ja, also gerade diese Blutdruckmedikamente, so diese Beta-Blocker und Calcium-Kanal-Antagonisten, die immer mit Ipin enden. Das sind immer so solche, oder sehr enge Kleidung vermeiden, also mit dem Gürtel sehr fest schnallt. Ja, das fördert praktisch alles. Aber Frau Viehbacher, das, glaube ich, hilft Ihnen jetzt alles soweit nicht. Ja. Wenn man merkt, genau, wenn man merkt, dass bei jemandem diese Allgemeinmaßnahmen nicht helfen, dann ist tatsächlich das Erste, was man probatorisch macht, sogar ohne zu spiegeln, dass man sagt, man macht so einen Protonpumpen-Inhibitor-Test. Also praktisch von diesen Magenschutzmitteln, über die wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen haben, die würde man probatorisch geben, ja, über ein paar Wochen und schauen, ob sich's verbessert. Wenn ja, würde man dann wieder das praktisch ausmachen und dann schauen, ob das so dann auch wieder geht. Und wenn nicht, müsste man sowas dann auch längerfristig machen und dann auch mal spiegeln. Ja? Jetzt ist es so, haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit dem Pantozol, dass es Ihnen dann besser geht und die Beschwerden nicht mehr da sind?
Ja, eindeutig. Also ich nehme sie auch derzeit in einer sehr kleinen Dosis, 20 Milligramm. Und ohne das, mir hat der Gastroenterologe schon geraten, das immer punktuell mal wieder wegzulassen. Aber es funktioniert nicht gut. Ich habe dann so häufiges Sodbrennen aus dem Nichts heraus. Also auch wenn ich nicht irgendwie in Hockhaltung wäre oder so, habe ich extremes Sodbrennen und das ätzt richtig die Speiseröhre rauf. Mhm. Und wenn ich aber regelmäßig Pantoprazol nehme, dann bleibt es weitgehend normal.
Ja, aber Frau Viehbacher, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also wenn ich Sie wäre, ich würde mich für das Pantozol statt der OP entscheiden. Ja. Also man macht es ja auch meistens so, dass man sagt, okay, die OP dann nur bei denen, wo die Linderung gar nicht mehr eintritt. Ja, es gibt einfach welchen, denen das Pantozol gar nicht mehr hilft. Ja. Dann gibt es eben auch diese OPs auch ohne Riss im Zwerchfell, ja, wo man dann sagt, okay, dann muss man da praktisch verengen sozusagen und so und da was machen. Aber wenn Ihnen Pantozol hilft, ich habe das ja vorhin ein bisschen so angesprochen mit dem Nebenwirkungsprofil. Ja. Im Endeffekt, was Pantozol sicher macht, das verändert sozusagen so auch das Mikrobiom im Körper. Ja? Also das heißt, im Magen-Darm-Trakt tötet es so ein paar Bakterien tatsächlich ab, die man vielleicht gut brauchen könnte. Und es ist wohl auch, was es schon auch macht, ist, wo Sie ein bisschen aufpassen müssen, so ein Eisenmangel. Ja? Also das wird dann nicht mehr so gut resorbiert einfach. Okay. Das sind so ein bisschen Sachen, auf die man ein Auge haben muss. Aber ganz ehrlich, also wenn ich Sie wäre, wenn mir das Pantozol gut hilft, ich würde es dabei belassen. Ich würde, wenn da Läsionen schon sind, also wenn da, das Problem ist ja, wenn praktisch nur diese Schleimhaut von der Speiseröhre so ein bisschen angegriffen wird oder so, ist das ja nicht schlimm. Das kann ja bloß, wenn das sehr, sehr über lange Zeit geht. Ja? Herr Schneider hat das vorhin angesprochen. Also die Magensäure hat ja da gar nichts verloren in der Speiseröhre. Ja. Baut die sich um. Und das ist dann so eine sogenannte Präkanzerose. Das heißt, das prädisponiert dafür, später vielleicht mal Krebs in dem Bereich zu bekommen. Mhm. Das sind so Sachen, auf die man Auge haben muss. Also dass man da spiegelt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation da bei Ihnen von Ihrer Speiseröhren-Schleimhaut her ist. Aber das sind so die Sachen, wo man praktisch immer einfach Kontrollen regelmäßig im Kopf haben muss, ja, dass man das nicht aus dem Auge verliert. Aber ganz ehrlich, ich würde beim Pantozol bleiben, also wenn Sie meinen Rat wollen.
Okay, ja, genau, ja. Den wollte ich. Und bestätigt mir das, was ich mir schon gedacht habe. Aber eine Fachmeinung ist ja immer gut.
Ja, und dafür sind
wunderbar,
wir da.
Wunderbar, Frau Viehbacher.
Vielen Dank.
Ja. Danke Ihnen, tschüss, auf Wiederhören. So, wie ist denn das, weil es die Frau Viehbacher auch angesprochen hat, mit dem, das war früher, das, ich weiß das noch, das war einfach das Hausmittel gegen Sodbrennen, da hat man dann Natron aufgelöst und geschluckt. Ist das überhaupt gescheit?
Also Natron ist jetzt tatsächlich vor meiner Zeit. Das kenne ich gar nicht mehr. Aber es gibt ja so ein paar andere Sachen noch. Dieses Alginat und es gibt ja diese Magenmilch so ein bisschen. Also das hilft schon auch alles. Es ist halt nicht so potent wie das Pantozol. Mhm. Kann man schon auch immer dazu machen oder mal selber auch probieren bei leichten Beschwerden, nur mal damit. Aber wenn die Beschwerden dann doch so ein bisschen stärker sind, dann muss, glaube ich, eine Tablette her.
Womit wir bei Herrn Fett wären und seinen Beschwerden. Hallo Herr Fett.
Hallo.
Grüß Sie. Ja, ich hatte auch immer Probleme mit Reflux und habe dann letztes Jahr eine Magenspiegelung bekommen. Und da ist festgestellt worden, dass ich eine Refluxelpartikels LA Grad B habe. Mhm. Dann wurde das für ein paar Wochen mit Omeprazol behandelt. Anfangs, glaube ich, 40 Milligramm, dann 20 Milligramm, dann nach 6 Wochen abgesetzt und war da zum Jahreswechsel nochmal bei Spiegelung. Da hat sich aber von der Situation her nichts verändert, ist immer noch Grad B. Es wurden auch nochmal Proben entnommen, die alle unauffällig waren und war kein Barrett-Schleimhaut, stand hier auch nochmal. Mhm. Und das wurde jetzt dann wird jetzt behandelt, dass ich jetzt sozusagen täglich das Omeprazol 20 Milligramm nehme und soll dann sozusagen nach einem Jahr, also sprich zum nächsten Jahreswechsel, wieder vorstellig werden, um das nochmal zu begutachten, wie der Fortschritt ist oder ob da so eine Verbesserung eingetreten ist. Jetzt ist meine Frage, kann ich da noch was anderes tun? Und die andere Frage, weil da auch schon mal war, dass das, wenn das chronisch wird oder vielleicht schon chronisch ist, die Möglichkeit, dass das sozusagen kanzerogen wird. Mhm. Wie hoch ist da die Gefahr?
Ja, also Herr Vetter, haben Sie jetzt schon ganz viele Sachen so angesprochen. Also man graduiert sozusagen diese Schleimhautentzündung in der Speiseröhre nach dieser Los Angeles-Klassifikation. Mhm. Und Sie B hatten Sie, haben Sie gesagt, oder?
Ja, genau.
Genau, also es geht bis D. Also B ist noch gar nicht so schlecht. Das heißt, da macht man ein paar Wochen, so wie Sie das auch beschrieben haben, macht man diese Therapie mit so Omeprazol, Pantoprazol und dann probiert man auch, ob ein Auslass geht, meistens eher so auch nach einem Jahr oder so. Das Problem ist, dass es schon häufig zu sogenannten Rebounds kommt. Ja, das heißt, kaum hat man es abgesetzt, zack, ist die Säure genauso da, wie sie vorher war. Ja? Das passiert ganz vielen. Im Endeffekt, wenn da noch kein Umbau ist, also man nennt es Barrett-Ösophagus, so wie Sie das, das ist genau dieser Prozess, den ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, weil normalerweise ist der Ösophagus von Plattenepithel ausgekleidet. Das verwandelt sich in sogenanntes Zylinderepithel. Ja? Also das verwandelt sich praktisch in eine andere Art von Zellen.
Sind wir da jetzt noch im Magen oder wo sind wir da jetzt?
Nee, wir sind praktisch genau am unteren Bereich der Speiseröhre, wo es dann in den Magen geht. Aber das Problem macht ja der Magen. Mhm. Deswegen, glaube ich, können wir dem Herrn Fett das kurz noch gerne sagen. Ja. Und im Endeffekt ist es komplett richtig. Ja, man würde sagen, okay, wenn es jetzt nicht geklappt hat mit dem Auslass, dann nehmen Sie das einfach dauerhaft und man macht Kontrollen. Ja? Mhm. Also vor allem, wenn Sie jetzt noch keinen Barrett haben. Also es sind in der Regel 5%. Ja? Also das heißt, so hoch ist jetzt, Sie haben jetzt gehört anscheinend zu den anderen 95%, wo Sie jetzt auch Glück hatten. Aber es ist ja nicht nur der Barrett. Ja? Also es ist auch so, diese chronische Entzündung macht auch Verengungen, Strukturen, also bis hin, dass man die Speiseröhre sogar aufdehnen muss. Ja? Also das sind auch so Sachen. Aber wenn Sie jetzt das Pantoprazol nehmen und regelmäßig zur Kontrolle gehen, glaube ich, ist alles in Ordnung. Und die allgemeinen Maßnahmen hatte ich ja bei der Anruferin vorher schon so ein bisschen gesagt. Ja? Mit dem, wegen, Sie haben Rauchen, bitte nicht rauchen, Alkohol, ähnliches.
Okay. Ja? Genau. Jetzt noch eine abschließende Frage. Omeprazol und Pantoprazol, das sind ja zwei unterschiedliche, auch von der Dosierung her. Mit was liegt man da besser oder ist das dann egal?
Nee, das ist beides gleich gut. Also, ist beides in Ordnung.
Okay.
Herr Vett, dann vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie.
Danke, tschüss.
Ja. Vielen Dank.
Wiederhören. 10.47 Uhr, Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Frau Dr. Safi, uns erreichen auch sehr viele E-Mails. Ich würde vorschlagen, wir versuchen ein paar abzuarbeiten. Zum Beispiel diese hier. Was bitte ist eine Angiodysplasie im Magen? Wie entsteht sie und was ist dagegen zu tun?
Ja, das ist wieder jetzt kleiner Schwenk, das Thema ein bisschen weg. Also was Angiodysplasien sind, das sind im Endeffekt so Gefäße. Ja, es sind so Gefäße, die einfach in der Schleimhaut sind. Meistens merkt man die gar nicht. Es gibt so ein paar Syndrome, auch genetisch, mit denen das mal assoziiert sein kann. Wo sie ganz genau herkommen, weiß man nicht. Es sind einfach so kleine Gefäßinseln. Ja, so kann man sich das vorstellen. Wo sie so 100% herkommen, weiß man nicht. Aber die Theorie ist natürlich, dass die so durch so eine Schwäche der Gefäßwände entstehen. Ja, dass das dann so Aussackungen sind. Prinzipiell stört einen das nicht. Das Einzige, wo die dann wirklich leider Probleme des Häufigeren machen, ist, die können bluten. Und das ist das Problem. Also man muss nichts dagegen tun unbedingt, wenn sie keine Probleme machen. Wann man aber schon was dagegen machen muss, ist einfach, wenn sie bluten. Da kann man die veröden, man kann sie unterspritzen. Es gibt so ein Coiling-Verfahren, was man machen kann. Und wenn alles nicht hilft und es sehr starke und schlimme Blutungen sind, dann muss man sie auch mal rausschneiden.
Okay. Ja. Gut, wir haben hier gerade noch eine Bestätigung bekommen, dass das mit dem Schwein nicht so gut ist. Ich spreche vom Essen. Hatte nach jedem Bissen ein Völlegefühl, als hätte ich ein halbes Schwein verspeist. Achso, sie hat was anderes gegessen. Druck im oberen Bauch, schreibt die Anruferin. Die Hörerin, es wurde Helicobacter pylori und Anfangsstadium 12-Fingerdarmgeschwür im Zuge einer Magen-Darm-Spiegelung festgestellt. Also das ist dieses Bakterium, das Sie angesprochen hatten. Daraufhin hat man ihr Antibiotika verschrieben und das habe sofort geholfen, schreibt sie.
Ja, das ist noch ein guter Punkt. Da sollten wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, über dieses Bakterium. Ja? Mhm. Ist ein bisschen zu kurz gekommen bei uns jetzt gerade. Also zum Beispiel auch bei dem Reizmagen. Ja? Weiß man, wenn man bei jemandem dieses Bakterium nachweist, der einen Reizmagen hat, und man dieses Bakterium eradiziert, also entfernt, dann ist es tatsächlich so, dass die Beschwerden bei einem gewissen Prozentsatz von PatientInnen besser wird. Das ist tatsächlich so. Und was aber dieses Bakterium auch ist, es ist praktisch kanzerogen. Ja, das ist von der WHO, also von der World Health Organization, als präkanzerös eingestuft. Das heißt, es fördert nicht nur diese Geschwüre, die Magenschleimhautentzündung, sondern eben auch den Magenkrebs. Ja.
Okay.
Dementsprechend, wenn man das nachweist, gehört es entfernt. Das ist die Faustregel, die man sich merken kann. Und es gibt auch keine Kontraindikation gegen, also es gibt keinen Grund, das Bakterium zu behalten, ja, um es mal kurz zu sagen. Und vielleicht nur ganz kurz, wie man das macht. Also die Erstlinientherapie ist einfach so ein Kombipräparat. Ja? Da ist so Bismut drinnen, da ist ein Pantozol oder Omeprazol drin und zwei Antibiotika. Das nimmt man für 14 Tage. Das ist so die Erstlinientherapie. Mhm. Und dann und nachweisen kann man das, wenn man jetzt wie bei dieser bei der Hörerin, die uns geschrieben hat, ja, wenn die natürlich sagt, sie hat ein Geschwür im Zwölffingerdarm, die sind fast immer mit Helicobacter pylori assoziiert. Das heißt, sie hat wahrscheinlich Beschwerden gehabt, ist zum Gastroenterologen oder zum Hausarzt, hat eine Magenspiegelung bekommen, da hat man das gesehen. Und wenn man das sieht, dass da ein Geschwür ist, muss man immer so Gewebeproben entfernen, ja. Entnehmen. Dann entnimmt man diese Gewebeproben, man macht, es gibt so einen Schnelltest auch, Urease-Schnelltest heißt der, der einen praktisch auf dieses Bakterium kann man testen. Und was man auch machen kann, man kann das Bakterium, wenn man natürlich Proben entnommen hat, anfärben oder auch mittels molekularbiologischer Maßnahmen sozusagen Methoden nachweisen. Und die Empfehlung ist, man braucht eigentlich zwei Testverfahren, um das nachzuweisen. Also zum Beispiel jetzt einmal den Urease-Schnelltest oder auch dann, was das vielleicht häufiger die HörerInnen vielleicht schon mal gemacht haben, so einen Atemtest gibt es auch. Der ist nicht invasiv.
Ein Atemtest, dass man wirklich dann merkt, opla, da riecht es anders, als man das vielleicht vermuten könnte?
Also nicht direkt der Geruch.
Okay.
Es wird ein bestimmtes Stoff in der Ausatemluft gemessen, aber genau, der gibt einem sozusagen auch einen Hinweis. Aber Spiegelung plus Gewicht. Nachweis ist eigentlich eine 100% Sicherheit.
Und diese Spiegelung, vor der haben manche so ein bisschen Angst, aber ja, es ist eigentlich gar nicht so schlimm.
Nee, vielleicht würde ich das tatsächlich gern sagen, weil das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Ich sehe das, ich bekomme das ganz oft mit, dass Patientinnen denken, das ist eine OP und mit Vollnarkose. Also normalerweise kriegt man da eine Schlafspritze. Das heißt, man schläft Viertelstunde, 20 Minuten, man hat einen Schlauch mit einem Licht und einer Kamera. Die geht genau denselben Weg wie das Essen. Also über den Mund, Speiseröhre in den Magen, dann leuchtet man da so rein, schaut sich die Situation an, macht Fotos in der Regel. Also man fotografiert auch allerdings den Weg sich sozusagen, damit man so hinterher auch Vergleiche hat. Und wenn man sieht, da ist jetzt was auffällig, wie jetzt bei dieser Kollegin, bei dieser Hörerin, die geschrieben hat, dass da ein Geschwür war, dann kann man praktisch über denselben Schlauch auch nochmal so ein so eine Zange vorschieben, ja, wo man dann praktisch so Gewebeproben entnimmt. Das blutet nicht groß nach in der Regel, das ist auch nicht schmerzhaft. Das ist eine Sache, die schnell gemacht ist. Also es ist keine Wellnessbehandlung, es hat natürlich Risiken, aber es passiert in der Regel nicht viel bei dieser.
Und es ist immer noch besser als das, was man hat, wenn man es nicht macht.
Ja, genau.
Es gab noch eine Nachfrage in Sachen Enzyme. Da Proteine im Magen denaturiert werden und Enzyme Proteine sind, verstehe ich nicht, warum man Enzyme schlucken soll.
Also es ist halt natürlich so, die Enzyme, die man fürs Pankreas, also man, zum Beispiel, wir hatten ja jetzt diese eine Hörerin, die vorhin angerufen hat, wegen ihrer Bauchspeicheldrüsenenzyme, die kommen dann in magensaftresistenten Kapseln. Das heißt, das weiß man dann schon, dass man die so nicht einfach schlucken kann, weil sie sonst verdaut werden.
Also die sind ganz speziell. Ja. Wenn Sie das nochmal genauer nachlesen wollen, auf bayern2.de Gesundheitsgespräch haben wir weiterführende Links rund um Reizmagen, Reflux und Gastritis für Sie zusammengestellt. Nächsten Mittwoch geht es dann ums gute Hören mit Ulrike Ostner und Professor Markus Zuckfüll. Für heute gilt mein Dank an Dr. Waschmasafi. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Danke auch.